Ja, hallo, die Plattform habt ihr gehört und heute am Mikrofon ist Sabine und zu Gast sind die Ingenieure ohne Grenzen. Erstmal hallo.
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 Vielleicht letztes Mal, ihr wart ungefähr vor einem halben Jahr hier, habt ihr ein bisschen was erzählt. Darauf gehe ich nachher noch ein. Deshalb, weil ihr das letzte Mal schon hier wart, dürft ihr euch dieses Mal, ihr seid ja jetzt schon erfahren, alleine vorstellen.
Paul, du zuerst.
Also gut, dann darf ich mich vorstellen. Ich bin der Paul. Ich studiere hier in Ulm Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Energietechnik. Bin jetzt in meinem letzten Semester und bin bei Ingenieure ohne Grenzen jetzt schon seit zweieinhalb Jahren ungefähr dabei. Habe ursprünglich mal mit Ben und mit Mario zusammen, die waren letztes Mal da, die Regionalgruppe hier in Ulm gegründet und war jetzt auch vor kurzem in Mosambik.
Mein Name ist Britta Emmerer, ich bin seit 2008 in Ulm, arbeite am Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung als Testingenieurin für Lithium-Ionen-Batterien und bin ursprünglich aus der Nähe von Berlin hierher gekommen, weil mir Ulm so gut gefällt.
Ja, da nochmal hallo Britta und Paul. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid und da möchten wir gleich mal wissen, Ingenieure ohne Grenzen, ich hatte letztes Mal schon gesagt, ein großer Name. Was ist überhaupt Ingenieure ohne Grenzen?
Gut, klar, also viele denken natürlich erstmal an Ärzte ohne Grenzen, das ist so ein Begriff, den kennt man natürlich durchs ganze Land. Wir sind aber vom Prinzip her sehr, sehr anders. Der Hauptunterschied ist natürlich, dass wir im Vergleich zu den Ärzten die medizinische Entwicklungszusammenarbeit machen, wir nur technische Entwicklungszusammenarbeit machen. Und wir machen auch keine Nothilfe, sondern eben langfristige, nachhaltige Zusammenarbeit. Gegründet wurde Ingenieure ohne Grenzen in Deutschland 2003 und hat mittlerweile ungefähr 26 Regionalgruppen bzw. Kompetenzgruppen, die über das ganze Land verteilt sind und eigenständig arbeiten, ihre eigenen Projekte machen.
Das heißt, du hast vorher gesagt, Paul, dass du die Regionalgruppe Ulm mit anderen zusammen gegründet hast. Was waren da eure Motivationen? Wie seid ihr da drauf gekommen?
Genau, also das war vor ungefähr zweieinhalb Jahren, da sind wir in einem Time-Artikel über Ingenieure ohne Grenzen in Deutschland gestoßen und fanden das unheimlich interessant, haben uns gleich gedacht, wow, da wollen wir auch mitmachen. Und da es aber damals in der Region eben keine passende Regionalgruppe gab, haben wir eigentlich relativ schnell uns dazu entschieden, das selber aufzumachen und selber zu gründen hier in Ulm. Und das haben wir dann innerhalb von ungefähr 3-4 Monaten auch recht zügig hingekriegt.
Und ihr seid damals auf ein Projekt in Mosambik gestoßen. Das hat euch, wenn ich mich richtig erinnere, ein Prof nahegelegt.
Genau. Es ist natürlich nicht so einfach, so schnell an ein geeignetes Projekt zu kommen, das sinnvoll ist, das nachhaltig ist. Und da waren wir damals ganz froh, dass wir einen Professor kannten, der in dem Bereich schon ein bisschen tätig ist, sich auskennt. Und über den sind wir an ein Projekt gekommen. Das war aber ursprünglich in Äthiopien. Und damals gab es dann ein bisschen Probleme mit Einfuhrzöllen und so haben wir das dann umgemünzt, das genau gleiche Projekt auf Mosambik.
Und zu dem Projekt werden wir in der folgenden Stunde noch einiges hören und auch zu Ärzte ohne Grenzen, wie beim letzten Mal, Ingenieure ohne Grenzen. War ZIEP mit Desert. Ihr hört die Plattform. Zu Gast sind heute Ingenieure ohne Grenzen und hier im Studio Britta und Paul. Desert war der Titel von ZIEP, aber in Mosambik hat es keine Desert. Da ist keine Wüste. Ich kann mich nur an 1000 Kilometer Strand erinnern. Ihr habt ein Projekt in Mosambik und wie nehmt ihr denn Mosambik wahr?
Okay, den Strand habe ich leider noch nicht gesehen. Wir hatten uns ja gewünscht, dass wir da in der Nähe ein Projekt machen können, aber...
Das kommt vielleicht noch.
Ja. Was
würde ich euch empfehlen?
Glaube ich gern.
Ja. Sonst müssen wir uns vielleicht auch mal einen Tag frei nehmen und uns einfach angucken.
Ja, Tofu Beach, ja. zu Mosambik. Also man kommt ja erstmal durch die Hauptstadt Maputo, ganz im Süden des Landes. Erinnert ein bisschen an, also ist viel mit Plattenbau.
Man sieht so eine alte Pracht irgendwie.
Ja, so ein bisschen morbider, schick. die Leute in der Hauptstadt, also so wie im ganzen Land, begegnen uns natürlich sehr freundlich und sind gastfreundlich und hilfsbereit. Also wir sind in diversen kleineren Notsituationen gewesen und wurden dort immer gut betreut beziehungsweise rausgeholt aus diesen Notsituationen. Und ich kann nur.
Sollte das nicht andersrum sein? Ich dachte, ihr wolltet helfen. Das war jetzt ein gemeiner Einwurf.
Ja, ja, aber gut, ich muss gestehen, ich habe nicht ganz so viel Ahnung von Autos. Und wenn wir dann uns ein Auto gemietet haben und das dann einfach stehen bleibt irgendwo in der Mitte vom Busch, dann weiß ich leider auch nicht mehr weiter. Und
das ist also für die Mosambikaner normaler als für euch und die können dann helfen und die Ingenieure wissen dann nicht mehr Bescheid.
Das heißt, wir haben es zumindest probiert, aber wenn dann die Bremse ausgebaut wird und wir kein Werkzeug an der Hand haben, dann sind uns die Hände gebunden.
Ja, die wissen zumindest besser als wir, wie man jetzt was organisiert bekommt.
Aber war natürlich, also mir hat es super, super gut gefallen. Es war für mich das erste Mal Afrika. Ich war noch nie davor da. Und ich war völlig überwältigt von dem, wie es einfach wirkt, wie es aussieht. Also es ist so die ersten paar Tage wie so ein Traum irgendwie, ganz
furchtbar. Also es hört sich auf jeden Fall ganz anders an, als man das normalerweise bei uns so hört. Also die letzten Schlagzeilen über Mosambik sind ja, glaube ich, schon fast 10 Jahre her mit der großen Flutkatastrophe. Aber wenn man da immer noch so ein bisschen Mosambik im Kopf hat, dann denkt man doch immer noch, wie bei vielen afrikanischen Ländern, doch eher an so, Katastrophen. Und ihr habt das aber ganz anders erlebt.
Also wir wurden halt unheimlich warm, immer empfangen, immer warme Worte, immer nett, immer ehrlich und aufrichtig. Und ich wusste, also ich hatte überhaupt keine Erwartungen eigentlich, als ich hingegangen bin. Ich wusste nicht, wie es mich erwartet. Und ich war dann total positiv überrascht, wie es tatsächlich ist.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch noch so stark in den Köpfen, hat der Bürgerkrieg, der bis 91, 92, glaube ich, dann nachher der Friedensschluss war, dass man halt immer denkt, das ist noch vielleicht ein sehr gebeutetes Land, das ist es auch, aber was man sieht, wenn man rumfährt, ist, die Leute sind im Aufbruch, sie versuchen das Beste daraus zu machen. Was uns halt auffällt und was wir auch immer wieder hören, es fehlt halt an Schulen, die halt im Bürgerkrieg zerstört wurden, auch Lehrer gibt es immer noch wenige. Also es gibt große Gebiete, die noch minenverseucht sind sozusagen. Wir waren aber nicht in solchen Regionen. Und wenn wir über Mosambik sprechen, dann können wir eben auch nur über die Gaza-Provinz momentan sprechen, weil dort waren wir. Das ist in etwa 200 Kilometer Entfernung von Maputo.
Also du hast gesagt, die Leute sind im Aufbruch. Das ist vielleicht auch für so eine Organisation wie Ingenieure ohne Grenzen eine gute Situation, weil wenn die im Aufbruch sind und selber was machen wollen, dann ist das vielleicht die besten Voraussetzungen für euer Projekt, oder?
Auf jeden Fall, wenn man merkt, dass da so ein richtiger Durst nach Wissen ist oder so ein richtiger Drang, auch was zu machen, dann fällt es natürlich viel einfacher, da auch Technologie anzubringen und denen die Technologie auch zu vermitteln, sodass sie sich selber weitertreiben können, was ja unser langfristiges Ziel ist.
Welche Technologie habt ihr jetzt da genau hingebracht? Lasst uns mal über das Projekt sprechen.
Okay, also unser Ziel war es, die Erwachsenenbildung voranzutreiben oder zu ermöglichen. Das kann man nur abends ermöglichen, weil die Gemeinde im Prinzip den ganzen Tag auf ihren Feldern unterwegs ist, arbeitet oder die Männer machen Holzkohle. Das heißt, man braucht den Unterricht dann, wenn es dunkel draußen ist. Und wir haben versucht, eben mit Solartechnik die Klassenzimmer in 12 Schulen auszustatten und somit dann auch Beleuchtung zu ermöglichen.
Dem Ergänzen muss man vielleicht sagen, Solartechnik, das hört sich immer so kompliziert an. Wenn man da dran denkt, da denkt man an Photovoltaik und teure Systeme. Wir haben das aber mit ganz, ganz einfacher Technologie probiert, die auch günstig ist und die für die Menschen auch erschwinglich ist. Ja? Für den Privatgebrauch, falls da der Bedarf besteht.
Ja, und das war auch der Stand, den wir im Sommer von euch gehört haben. Ihr wart jetzt dort und das hören wir nach dem nächsten Lied. Ja, die Plattform auf Radio Free FM, das war was heißt denn das? A Mouthful. Ingenieure ohne Grenzen sind heute im Studio zu Gast, schon zum zweiten Mal. Britta und Paul. Und wir haben bis jetzt gehört, wie Ingenieure ohne Grenzen hier in Ulm gegründet wurde und dass ihr ein Projekt in Mosambik habt. Und da wart ihr jetzt. Und da würde ich gerne mal von euch wissen, wie war es denn überhaupt? Also was habt ihr da gemacht genau?
Antwort ist, es war super. Ganz ehrlich, wir waren natürlich ein bisschen geschlaucht hinterher, weil 14 Klassenräume hintereinander zu installieren, die Leute vor Ort auszubilden, also technisch und halt, wie sie auf ihr System Acht geben können, wie sie es warten können, kleine Reparatur durchführen können. Bei 30 Grad oder wärmer, das ist schon nicht ohne. Also ganz ehrlich.
Das war jetzt in 30 Sekunden alles, was ihr gemacht habt. Jetzt nochmal langsam zum Mitschreiben.
Das macht der Paul.
Okay, also was haben wir gemacht? Wir haben ganz konkret 14 Klassenzimmer an 12 Schulen elektrifiziert mit Pico-Solarsystem, also ganz, ganz kleinen Solarsystem und LED-Lampen. Und dazu haben wir die Technik nicht einfach nur installiert, sondern wir sagen dazu, wir haben es implementiert, also wir haben denen die Technik auch vermittelt, wie sie funktioniert, wie sie aufgebaut ist, wie sie gewartet werden muss und wie man da auch eventuell für den privaten Verbrauch drankommt. Und dieser ganze Teil hat im Prinzip 2,5 Wochen überspannt. Den anderen Teil, wir waren ja insgesamt 4 Wochen da, haben wir neue Projekte erkundet, haben wir aber auch noch Material besorgt. Das war ein ganz großer Aufwand. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man in ein fremdes Land kommt, in dem man sich nicht auskennt und in dem es eben keinen Hagebaumarkt gibt. Und jetzt komm mal an Nieten ran, die du brauchst, oder an Bohrmaschinen eventuell noch.
Lochband.
Oder Lochband. Das war eine ganz, ganz lange Story. Das ist gar nicht so einfach. Und da waren wir am Anfang, ich habe ungefähr eine halbe Woche beschäftigt, mit dieses ganze Material zusammenzubringen, dass wir dann eben mit nach Gaza in die Provinz genommen haben.
Und dort habt ihr das dann aufgebaut und habt auch den Leuten gesagt, wie sie an Lochband kommen oder wie muss ich mir das vorstellen, wie ist das dann vor sich gegangen?
Die wissen das wahrscheinlich, wenn man an Lochband kommt.
Ja, also wir sind dann erstmal aufgebrochen Richtung Chokwe, da waren wir ja schon auf der Erkundung im Frühjahr diesen Jahres und hatten glücklicherweise auch die beiden Studenten wieder dabei, die uns auf der Erkundung schon begleitet hatten. Das sind Studenten, Masterstudenten der erneuerbaren Energien, die gleichzeitig sich ein zweites Standbein als Solarentrepreneure aufbauen wollen. Und die haben uns begleitet zur Caritas zunächst. Die hat den Vorschlag gemacht, wie wir unsere Routen legen sollten, um die Gemeinden abzufahren. Und dann ging's. Wir sind Donnerstag in Chokwe angekommen, nachmittags und Freitag ging's zur ersten Schule.
Also das heißt, ihr habt in verschiedenen Gemeinden, das heißt, was waren es, 14 verschiedene Gemeinden?
In 12 Gemeinden mit 14 Klassenzimmern. In 2 Gemeinden hatten wir 2 Klassenzimmer ausgestattet.
Also es war tatsächlich ein Fulltime-Job, vielleicht um kurz einen Abriss über den Tagesablauf zu geben. Ging morgens um 6 Uhr los, kurz Frühstück reingeschaufelt und dann ab zur Schule, meistens noch am Morgen noch was eingekauft, weil wir abends oder nachmittags da gar keine Zeit mehr für hatten. Haben dann erst installiert, ungefähr ja, so 3,5-4 Stunden, dann noch trainiert, nochmal ungefähr 3-4 Stunden. Dann sind wir zurückgefahren zu unserem kleinen Lager in Chokwe und haben dann angefangen vorzubereiten für den nächsten Tag, also löten, Kabelstrang verlegen, Boxen, Schrauben, also so Kleinzeug, was man halt machen muss und waren dann meistens bis um 2 Uhr, 3 Uhr nachts damit beschäftigt.
Und du hast jetzt mal kurz gesagt trainieren, aber woher hattet ihr überhaupt dann die Leute, die ihr dann da trainieren konntet?
Also die hatten wir uns versucht schon während der Erkundung zu suchen, beziehungsweise hatten wir es, wenn noch keine Freiwilligen sozusagen ihre Hände gehoben hatten, hatten wir darum gebeten, dass sie sich vielleicht das überlegen, wer das übernehmen könnte. Und da waren meistens 2 Lehrer dabei und 2 bis 5 Gemeindemitglieder, die sich halt um das System kümmern wollten. Und die waren im Prinzip diejenigen, die ein sehr intensives Training von uns bekommen haben. Also wie diese Sachen an sich funktionieren, wie sie zusammengesteckt sind. Wenn etwas nicht funktioniert, woran könnte es liegen? Haben wir so ein bisschen ein Troubleshooting gemacht anhand selbstgemalter Bilder mit, da sitzt jetzt ein Vogel oben auf dem Solarpanel, bitte keinen Stein hochschmeißen, sondern vielleicht klatschen oder singen oder das war nachher selbsterklärend für die Leute, also es war, lief alles sehr, 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 sehr gut und sehr zügig und dieses Training haben wir dann in allgemeinerer Form für die ganze Gemeinde, die Zeit hatte, nachmittags nochmal wiederholt, denen auch gesagt, worum geht's eigentlich, das ist euer System, ihr müsst euch kümmern, das gehört jetzt nicht dem Lehrer oder dem Pfarrer, sondern das ist das System der Gemeinde, deswegen auch in der Schule, damit es jeder von euch nutzen kann, der abends lesen, lernen möchte.
Was dann noch ganz schön war, das Training haben wir dann noch ein bisschen weitergetrieben. Wir haben ja auch unsere mosambikanischen Kollegen sozusagen trainiert in der ganzen Sache. Und dann hat die Britta an einem Tag an der Schule den Orlando kennengelernt. Das war einer, der da ja, gewohnt hat. Wir hatten davor keinen Kontakt mit ihm und der war so interessiert und so aufgeschlossen und auch muss man sagen, talentiert, dass die Britta sich dann kurz dann entschlossen hat, auf seine Nachfrage hin ihn mitzunehmen zu den Folgeschulen. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir ihn im Prinzip sozusagen ausgebildet haben, noch eine Woche lang in der Solartechnik. Und auch jetzt noch Kontakt mit ihm haben und gucken, dass er das weitertreibt.
So, also als jemand, der, das hört sich erstmal richtig super an, was ihr da gemacht habt und vor allem auch so richtig deutsch durchorganisiert, aber als jemand, der da öfters in Afrika unterwegs ist, finde ich das ja ein Wunder, dass das so genau so funktioniert. Also das Erste, was sich mir aufdrängt, ist, ihr habt ein halbes Jahr vorher bei einer Erkundung Leute kennengelernt und die waren dann an dem Tag da. Wie habt ihr das gemacht?
Zauberei. Nee, wir haben natürlich unsere Partnerorganisation vor Ort, die Caritas, die war natürlich die ganze Zeit, das halbe Jahr lang mit uns im Kontakt. Den hat man dann auch gesagt, wann wir da sein werden und dass es für uns halt wichtig ist, dass die Leute vor Ort auch verfügbar sind, wenn wir kommen. Und das müssen wir einfach Caritas als Superpartner auch hochhalten, dass die sich so gekümmert haben. Also ohne die wäre es nicht möglich, das so toll zu implementieren.
Ja, die Plattform auf Radio Free FM, zu Gast im Studio Britta und Paul von Ingenieure ohne Grenzen. Der letzte Titel, das war Electric Blanket und das war Loose Edit. Na, echt? War ich richtig?
Das Album.
Das Album ist... Ah, das ist so. Okay, ich hätte fast das Album vorgelesen statt den Titel. Ja, wir waren bei Ingenieure ohne Grenzen. Wir haben gehört, dass ihr dieses Jahr in Mosambik wart und dort 14 Klassenräume in 12 Dörfern eingerichtet habt. Und ihr habt nicht nur die Technik hingebracht, sondern die Leute auch geschult. Und einer der Punkte, wo ich mir dann so als auch ein bisschen... in Afrika unterwegs überleg, so ihr habt die Leute geschult, ihr habt dort Solarzellen hingestellt und dann denke ich dann natürlich, man funktioniert das überhaupt? Sind die denn nächstes Mal noch da? Was habt denn ihr gemacht, damit das nicht passiert, dass das einfach alles wegkommt?
Ich glaube, dafür können wir uns nicht komplett schützen, dass die Systeme nicht angerührt werden. Aber wir haben versucht, das eben über das Verantwortungsbewusstsein oder dieses Gemeinschaftsgefühl zu realisieren. Also das ist ein Ansatz, den wir uns überlegt hatten. Wenn sich jeder da involviert fühlt oder verantwortlich fühlt, dass auf die Systeme letztlich besser geachtet wird. Und die haben teilweise sogar Kommissionen, um andere Dinge in ihrem Dorf zu schützen. Also eine Kommission zum Beispiel in Changolin aus 5 Frauen, die dann auch den Nachtdienst abwechselnd machen. Und auf solche Konzepte konnten wir teilweise hier schon zurückgreifen. Oder wir haben es halt initiiert und gefragt, okay, was macht ihr jetzt, wenn das System genommen wird?
Genau, da habe ich vielleicht ein ganz interessantes Beispiel dazu. Da müssen wir noch davor sagen, wir haben uns natürlich auch überlegt im Vorhinein, wie vermitteln wir das denn? Wie sagen wir den... hey, kümmert euch um die Systeme. Ja, wir haben dann natürlich dann irgendwie so den deutschen Gedanken gehabt. Ja, ihr müsst es halt dann neu kaufen. Aber das so zu kommunizieren, ist natürlich schlecht. Und da muss ich sagen, zum Glück hatten wir André und Basilio dabei, unsere zwei mosambikanischen Kollegen, die halt einfach unheimlich engagiert waren. Und die hatten eine Art und Weise, das zu übermitteln. Da waren wir unheimlich beeindruckt von. Und ein kurzes Beispiel. Da ging es eben darum, dass wir ihnen sagen wollten, wenn was kaputt ist, müsst ihr das selbstständig ersetzen. Und dann hat er zu ihnen gesagt, hat er uns natürlich immer simultan übersetzt, also stellt euch vor, ihr kriegt von eurem Community-Leader ein Hemd geschenkt und an dem Hemd geht dann irgendwann, fällt der Knopf ab. So, geht ihr jetzt zu dem Community-Leader zurück und verlangt von ihm nochmal einen Knopf. Und dann haben natürlich alle gesagt, ja, nee, natürlich nicht, den Knopf, den müssen wir uns selber besorgen. Und dann hat er gesagt, ja, genau. Und so ist es eben auch mit den Solarsystemen. Und diese Denkweise, die hat uns unheimlich gut gefallen, weil wir da natürlich so nicht drüber nachgedacht hätten.
Ja, das ist eine tolle, tolle Geschichte. Irgendwie ist auf Einfaches runtergebrochen. Das heißt, man muss da einfach immer den einfachen Weg finden und ich glaube, unseren komplizierten Köpfen gelingt es meistens nicht so einfach.
Ja. Wir bereiten uns dann auf alles vor, aber auf sowas natürlich dann eher weniger.
Jetzt habt ihr vorhin gesagt, da sind dann alle gesessen und haben gesagt, nee, natürlich nicht. Und was heißt denn alle, wie ist ja überhaupt das ganze Projekt dort angenommen worden? Haben die Leute da mitgemacht?
Ja, sehr, sehr viel. Also, wobei man sagen muss, es war mal durchmischt. Aber in der Regel waren immer ganz viele Leute da, wenn wir auch da waren. Und zum Training waren die Klassenzimmer voll. Dann wurde natürlich auch immer gefragt, wer von euch denn Interesse hat an der Abendschule. Und dann war immer ganz großes Geschrei und die Hände gingen nach oben und alle wollten natürlich mitmachen. Also da war ein hohes Interesse da und sind immer alle gekommen und haben uns zugehört und haben auch nachgefragt.
Die Abendschule selber, die wird jetzt aber nicht mehr von euch betrieben. Die wird dann von der Caritas, vermute ich, gemacht. Oder was passiert in den Räumen?
Nein, die wird nicht von uns betrieben, auch nicht von der Caritas, sondern da muss sich im Prinzip der örtliche Lehrer drum kümmern, beziehungsweise muss man da übers Bildungsministerium gehen und nach einem Abendlehrer fragen. Es gibt von der Regierung nächstes Jahr ein neues Programm für die Erwachsenenbildung und dort werden dann auch 6 Schulen auf jeden Fall ihr Abendprogramm starten können. Bis dahin ist es eher als Community-Treff genutzt worden, jetzt das Klassenzimmer. Vielleicht nehme ich auch zu viel vorweg. Das sind Informationen, die uns gerade jemand, der in Mosambik ist, hat zukommen lassen. Aber an 6 Schulen läuft die Abendschule bereits. Also die sind einfach, haben sich so gut organisiert, dass sie auch einen Lehrer haben. Es liegt oft an den Lehrern, dass der Abendunterricht nicht stattgefunden hat. Wenn der nicht motiviert ist und da keinen Sinn drin sieht, dann macht er eben keinen. Und in Duwan, die hatten uns da letztes Mal aus dem Seerosenteich gefischt. Die Gemeinde liegt mir sowieso total am Herzen, weil es mir mein Leben gerettet hat. Aber da sind die Leute so engagiert, dass sie, dass der Lehrer sagt, los, kommt jetzt ins Klassenzimmer. 48 Frauen und 5 Männer machen die Abendschule jetzt dort.
Ja, wir würden das nach dem nächsten Lied hören, wer da unten ist. Aber bevor wir da nochmal ein Lied hören, möchte ich jetzt doch noch wissen, was mit dem Seerosenteich auf sich hatte.
Ah, okay, das war in der Erkundung. Da hat man ein bisschen, das war kurz nach der Regenzeit, also das war Anfang März. Und ja, ich habe mich noch ein bisschen gefragt, warum wir denn überhaupt weiterfahren, weil ich habe die Seerosen links und rechts und vor mir gesehen, aber irgendwie war der Fahrer, den wir da hatten, war so, weiß ich nicht, ja, so gewiss, dass er da durchfahren kann mit dem Land Rover. Das, was dann noch 120 Meter reingeschafft, haben in den Teich aber nicht mehr raus. Und die Gemeinde, die ist dann, also wir waren auf dem Weg zu dieser Gemeinde, um sie zu besuchen und zu erfragen, ob sie bereit sind, mit uns ein Projekt zu machen. Und die kamen 2 Stunden später dann per Fuß, die Frauen, die im Dorf waren, von der anderen Seite und haben eben versucht, diesen massiven Wagen da rauszuziehen, rauszupushen. Hat nicht funktioniert, aber sie haben uns dann in ihr Dorf gebracht nachts.
Also man erlebt auf jeden Fall immer Abenteuer.
Ja.
Ja, die Plattform zu Gast heute, die Ingenieure ohne Grenzen, am Mikrofon Sabine und hier zu Gast Britta und Paul. Der letzte Titel war Zwickau mit Oddity. Und wir haben bisher in der Plattform uns mit Ingenieure ohne Grenzen in der Regionalgruppe Ulm und ihrem Projekt in Mosambik auseinandergesetzt und haben so ein bisschen gehört, was ihr da in Mosambik gemacht habt, die Klassenräume eingerichtet, Leute unterrichtet. Und ihr habt es gerade vorhin schon angekündigt, einer von euch ist jetzt schon eine längere Zeit unten. Was macht denn der da?
Also er ist sozusagen nicht direkt für uns unten, er ist für eine Firma unten, aber er unterstützt uns sehr, sehr tatkräftig. Ja, also das muss man vorwegnehmen. Was er da jetzt speziell für uns macht, ist die Nachevaluierung. Er schaut sich gerade alle Schulen an, er schaut, wie es funktioniert, sind die Systeme noch da, gibt es den Abendunterricht, funktioniert das alles so, wie wir das uns gedacht haben, um dann natürlich weiter das Projekt noch zu verbessern, beim nächsten Mal besser zu machen, Dinge eventuell anders zu machen. Das ist eh so ein grundsätzlicher Schritt bei Ingenieure ohne Grenzen, der unheimlich wichtig ist und meiner Meinung nach auf keinen Fall vernachlässigt werden soll und auch ein kontinuierlicher Prozess ist. Also diese Nachevaluierung sollte nie abgeschlossen sein.
Und was hat jetzt die Nachevaluierung oder was hat die Evaluierung gebracht?
Also für uns natürlich super Informationen, wie zum Beispiel, wie werden denn die Trainingsmaterialien, die wir dort gelassen haben, benutzt? Da wissen wir jetzt vom Ben, der letztes Mal in der Sendung war. Er meinte, ja, die sind gut verwahrt, sodass im Prinzip der Direktor und der Lehrer sie sich anschauen können, aber die Gemeinde sieht sie nicht. Und es sind halt zum Beispiel Poster dabei, wo die Gemeinde nochmal so die grundsätzlichen Verhaltensregeln oder Regeln mit dem System sieht. Also zum Beispiel, wenn man halt aus dem Klassenzimmer abends rausgeht, dass man das Licht ausmacht, solche Sachen. Der Ben hat uns dann wiederum erzählt, als er sich mit der Gemeinde getroffen hat, dass genau diese Regeln in den Köpfen von den Leuten drin sind. Genauso wie ein Solarsystem funktioniert und was man alles machen muss, damit es läuft. Also letztlich werden die Trainingsmaterialien gar nicht gebraucht, haben wir so jetzt für uns als Lesson Learned mitgenommen. Leider muss man gestehen, hat er geschrieben, dass in einer Schule eine Lampe mit der Schere abgeschnitten wurde. Das war genau an dem Abend, wo der Sicherheitsverantwortliche mal krank war. Dort ist es passiert. Und in einer anderen Schule sind leider 6 Lampen gekappt worden. Und da war eben die Frage, weil wir hatten gebeten, bei Fragen, Problemen doch die Caritas zu informieren, beziehungsweise unsere beiden Studenten, André und Basilio. Und hat die Gemeinde zum Ben gesagt, nee, das möchten sie gerne in der Gemeinde regeln, weil sie wüssten, wer es war. Und das ist eine total spannende Geschichte, weil das sind 2 Jugendliche, 14 und 16, die sich halt in ihrer Hütte im Prinzip selber mit einer Bleibatterie ein kleines Beleuchtungssystem aufgebaut haben. Und zu diesen beiden Jugendlichen ist dann die komplette Gemeinde, also nee, nicht komplett, die sind 10.000 Haushalte, aber ein großer Bestandteil der Gemeinde ist eben dorthin gegangen und hat die Jungs zur Rede gestellt, weil das, was sie gemacht haben, ist, sie haben der Gemeinde das Gehirn geklaut.
Also da wart ihr ja aber mal richtig erfolgreich, selbst mit eurem Sicherheitskonzept. Das heißt, die haben also wirklich jetzt auch komplett die Verantwortung für die Anlage übernommen und kümmern sich drum.
Ja, also sie sind, also speziell jetzt hier in Machinio war es so, dass die Jungs das ersetzen müssen. Wie sie es machen, ob sie es wieder zurückbauen irgendwie, ist ihnen überlassen, aber sie müssen sich drum kümmern.
Sie und haben das auf jeden Fall wohl das Talent dazu, es wieder zurückzubauen.
Ja, also sprich, das sollte man vielleicht so noch auch nutzen. Aber die Gemeinde wollte es halt selber lösen und das haben sie auch gemacht. Und das ist zwar schade, dass die Sachen abgeschnitten wurden, aber das, was hinten rauskommt, finde ich viel interessanter eigentlich.
Man muss aber nochmal betonen, also der Großteil, was der Ben jetzt auch berichtet hat, ist eigentlich das Positive. Ja, also es ist tatsächlich so, dass an 10 der 12 Schulen technisch kein Problem ist, ja, diebstahlmäßig kein Problem ist, dass die Klassen schon eingerichtet sind, dass schon Unterricht gegeben wird. Also ist ein sehr, sehr positiver Evaluierungsbericht, den er uns da geschickt hat.
Ja. Was ich noch schade finde, ist halt, also gut, das ist jetzt aus der Sicht von Ulm wieder, der Abendunterricht wird hauptsächlich von den Frauen besucht, weil die möchten lesen, rechnen, schreiben lernen und die Männer, so schreibt der Ben zumindest, sagen, nee, sie möchten das nicht lernen, das ist was für Frauen, sie möchten eher Technik und Naturwissenschaften machen.
Und das wäre jetzt eben gerade auch noch meine Frage gewesen, was denn da angeboten wird, also eher lesen, rechnen, schreiben.
Genau, also da, ich meine, die Analphabetenquote ist natürlich extrem hoch in Mosambik und da muss man natürlich bei den Grundsätzen, bei den Basics anfangen.
Ja, und können denn die Männer schon lesen, rechnen, schreiben?
Nein. Und es ist wahrscheinlich auch nicht bewusst, dass man das
braucht, um dann weiterzukommen. Okay? Ja. Und Naturwissenschaften erklären sich von alleine.
So ungefähr.
Aber sowas kriegt man eben zum Beispiel durch die Nachevaluierung raus und sowas ist jetzt bei uns auch auf dem Radar. Und beim nächsten Mal gucken wir, ob wir da eventuell irgendwie nachhelfen können, dass wir das den Männern auch schmackhaft machen zum Beispiel.
So. Also was Ben noch geschrieben hat, ist eben die Caritas selber. Wir haben halt einen Caritas Field Facilitator mit ausgebildet. Also der ist eher im Bereich Landwirtschaft, ist ein Agraringenieur tätig, aber der hat sich komplett als Solartechniker gemeistert sozusagen während unserer Zeit. Und jetzt hat die Caritas gesagt, sie möchten gerne, dass das jeder bei ihnen kann, weil das wird nochmal ein großes Programm werden für die, also Schulen mit Solarsystemen auszustatten. Also da ist ein Haufen Arbeit.
Das hört sich auf jeden Fall so an, wie wenn ihr richtig, richtig gut wart und richtig erfolgreich wart. Und das fühlt sich ja bestimmt für euch auch gut an.
Ja, also ich sag mal, ich bin auf jeden Fall stolz, was wir jetzt mal hingekriegt haben. Ja. Aber nichtsdestotrotz müssen wir das weiterhin begleiten und weiter noch verbessern und auch vor allem unsere zukünftigen Projekte an dem Maßstab ausrichten,
sag ich mal. Auf die zukünftigen Projekte gehen wir in 3 Minuten ein. Ja, die Plattform auf Radio Free FM, am Mikrofon Sabine und zu Gast Paul und Britta von den Ingenieuren ohne Grenzen, die in Regionalgruppe Ulm betreut ein Projekt in Mosambik und hat dort Schulen mit Solarsystemen ausgestattet. Darüber haben wir viel in der letzten Dreiviertelstunde erfahren. Und eine Geschichte möchte ich nochmal nachfragen, weil ihr vorher so schön erzählt habt, wie das alles toll funktioniert hat. Und da war wieder so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, wow, wie kommt man auf sowas? Und zwar, da hattet ihr gesagt, ja, wenn dann der Vogel auf der Solarzelle sitzt, dann muss man denen sagen, dass sie keine Steine werfen. Jetzt kann ich mir vorstellen, es gibt total viele so Szenarien, die irgendwie passieren können mit den Solarzellen. Ist das mit dem Klatschen, dass man da keinen Stein wirft, sondern lieber klatscht, ist denn euch das vor Ort eingefallen? Oder überlegt ihr euch sowas hier zu Hause?
Muss ich ganz ehrlich gestehen, sowas haben wir uns hier überlegt. Also, dass die Vögelchen auch hier in Deutschland, vielleicht wenn sie vorbeifliegen, ein kleines Geschenk da lassen, ist ja bekannt. Und sowas haben wir uns halt eben auch überlegt, dass es halt dort auch kritisch sein könnte, weil die Solarmodule sind ja recht klein von der Fläche, wenn die dann halt verdreckt sind oder Affen rumspringen oder ja, einfach oben auf dem Dach rumspringen. Wie kann man die verscheuchen? Man sieht es ganz oft auf den Dächern der Schulen, dass dort Steine liegen. Das hat man während der Erkundung gesehen. Teilweise, um das zu beschweren, das Dach, dass es nicht wegfliegt, aber teilweise auch, weil die Kids einfach hochwerfen, die kleinen Steine. Und da war uns eben schon bewusst, darauf müssen wir auf jeden Fall eingehen. Und das mit dem Klatschen ist eine Idee, mit dem Singen oder mit einem Besen dort rumfuchteln, das ist uns dann so eingefallen. Wie sie es wirklich handhaben, wissen wir jetzt nicht genau, weil bisher haben wir da noch keine Rückmeldung, ob da viele Tiere oben drauf sitzen auf dem Dach.
Aber generell, viel von dieser Vorbereitung passiert natürlich hier bei uns in Deutschland. Also wir sind ja der Hauptteil der Arbeit passiert hier und da wollen wir dann, spielen wir auch eventuelle Szenarien, wie eben den Vogel, der auf dem Solarpanel sitzt, eben durch. Also sprich, wir haben uns dann schon überlegt, was könnte denn alles eine Fehlerursache werden in der Zukunft?
Zum Beispiel, dass ein Stecker nicht richtig in der Buchse drin steckt. Und da wir ja bei uns in der Gruppe auch Leute haben, die jetzt mit Technik gar nichts zu tun haben, ist es halt einfach auch ganz prima, denen so ein System zu geben und zu sagen, so jetzt probier du mal.
guter Tipp. guter Tipp. Ja, also jetzt verstehe ich auch, wie ihr dann diese Zeit da unten so konzentriert nutzen konntet, dass das dann auch so effektiv quasi gelaufen ist und ihr 14 Tage auch 14 Räume ausstatten konntet. Also da hat man eben dann auch viel vorher schon zu Hause gemacht und vorweggenommen und sowas.
Auf jeden Fall. Wir hätten schneller sein können, ganz ehrlich, aber das war nicht in unserem Sinne, da jetzt durch die Schulen zu rasen und zack, zack, zwei Schulen am Tag zu machen, sondern halt wirklich die Zeit fürs Training.
Wir hätten noch schneller sein können, das in Afrika. Also Band und ich haben eine Direktive, ein Issue, also ein Punkt am Tag erledigen, ist ein erfolgreicher Tag. Okay, ich glaube, ihr habt 20 am Tag gemacht.
Also, die technische Umsetzung, also diese wirklich technische Installation, da haben wir natürlich immer mehr Routine bekommen und die Zeiten hat sich immer mehr verkürzt. Wo wir uns natürlich nie Zeit weggenommen haben, war gerade bei den Trainings. Ja? Da haben wir immer ganz, ganz arg viel Zeit investiert. Aber wirklich das Technische haben wir dann zum Schluss ja immer schneller hingekriegt. Und hätten wir das von Anfang an gekonnt, dann hätten wir vielleicht auch zwei Schulen am Tag machen können.
Also dann könnte ich ja beim nächsten Projekt in zwei Schulen am Tag. Und damit sind wir schon irgendwie bei der Zukunft und bei den neuen Projekten angelangt. Was macht ihr denn als nächstes?
Genau, also wir haben jetzt natürlich einiges geplant. Das war jetzt unser erstes Projekt. Es ist jetzt sozusagen mal abgeschlossen. Damit ist für uns die Bühne sozusagen offen, auch noch mehr Projekte aufzunehmen. Ganz konkret haben wir jetzt 3, ich sag mal plus x in der Pipeline. Da geht es zum einen mal um ein Wasserdammprojekt zur Wasserversorgung im Norden von Mosambik. Zum anderen geht es nochmal um Schulen elektrifizieren, auch im nördlichen Bereich, mit einer anderen Partner-NGO zusammen. Eventuell auch mit einer anderen Technik. Und zum dritten geht es um ein Waisenhaus in Uganda. Da geht es um die sanitären Anlagen und auch um die Elektrifizierung. Und da ist natürlich jetzt im Moment so, dass wir unheimliche Personalmangel haben. Also wir sind auf jeden Fall immer interessiert, wenn Leute Lust haben, vorbeizukommen, wenn Leute Lust auf ingenieurtechnische Entwicklungszusammenarbeit haben. Wir empfangen wirklich jeden mit offenen Armen. Und brauchen natürlich auch Leute. Und wer da Interesse hat, der kann sich am besten einfach bei uns melden über die Homepage ingenieure-grenzen.org und dann einfach unter Regionalgruppe Ulm, da findet er die ganzen Kontaktdaten. Und dann kann er uns anrufen oder E-Mails schreiben oder sich auch direkt in den Verteiler eintragen.
Wenn da jemand mitmacht, wie viel Zeit muss denn der da investieren oder wie oft trefft ihr euch?
Also wir treffen uns im großen Team, also so, dass wir uns austauschen können einmal im Monat. Und ansonsten die kleineren Projektteams, das ist abhängig davon, wie viel zu tun ist, einmal die Woche, aber ich denke, 2-Wochen-Rhythmus ist eher das Angesagte. Und dann bringt jeder die Zeit mit, die er hat, und das wird dann diskutiert, was für Aufgaben übernommen werden können. Also das ist jedem freigestellt, wie viel er da investieren möchte.
Genau, also der Beteiligungsgrad, der ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute bei uns, die investieren unheimlich viel Zeit, und manche, die halt ab und an uns aushelfen, unterstützen. Im Prinzip freuen wir uns natürlich über beides.
Und welche Voraussetzung muss das ein Ingenieur sein?
Ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil sogar. Also
ich habe schon gehört, das sind die Tech-Personen.
Nein, natürlich noch viel, viel mehr. Also wir haben natürlich Bereiche, wir haben ja Fundraising, wir haben auch Marketing, wir haben auch Pressesprecher. Ja. Und das sind alles Tätigkeiten, für die, und jetzt Ingenieure da draußen, nehmt es mir nicht übel, wir nicht unbedingt geeignet sind. Ja. Und insofern empfangen wir auch ganz gerne Wirtschaftler oder auch aus jedem anderen Bereich, Kommunikationswissenschaftler, wie dem auch sei. Jeder, der halt einfach Lust hat, bei sowas mitzuwirken.
Aber für die Ingenieure, die jetzt direkt in so einem Projekt zum Beispiel nicht mitarbeiten wollen, haben wir auch momentan noch ein Technik- oder Entwicklungsteam, die sich ganz unabhängig von irgendwelchen Projekten gerade mit Solarkochern beschäftigen. Es sollen Solarkocher mit Speicher entwickelt werden, und da braucht man Leute, die gerne basteln und einfach ein bisschen ausprobieren wollen, praktisch werden
also,
wollen.
Genau, also ich würde sagen, die Bereiche sind ganz, ganz arg vielseitig, und es gibt für jeden genug zu tun.
Die Plattform auf Radio Free FM, zu Gast heute Ingenieure ohne Grenzen zum zweiten Mal. Hier im Studio sind Britta und Paul, und wir haben viel gehört über ein Projekt in Mosambik und die Pläne, die ihr in Zukunft machen wollt mit dem Projekt und anderen Projekten. Und ein Thema ist jetzt noch offen geblieben, ist uns auch gerade aufgefallen bei den Leuten, die wir motivieren wollen, vielleicht da mitzumachen. Wie ist das überhaupt mit der Finanzierung von euren Projekten?
Also prinzipiell sind wir durch Spenden finanziert, zu 100%, und die Spenden gehen auch zu 100% in die Projekte. Das heißt, wir arbeiten alle ehrenamtlich, da kommen nicht zurück. Zu den eigenen Kosten ist es generell so, dass wer zum Beispiel nach Mosambik fliegt, die Kosten komplett erstattet kriegt von den Spendengeldern. Also sprich, Flug ist gezahlt, Versorgung ist gezahlt. Und insofern muss man, was die Eigenfinanzierung angeht, selber nicht so viel reinstecken.
Du sagst Spendengelder, kann man denn euch spenden? Seid ihr ein eingetragener Verein? Läuft das direkt über die Regionalgruppe oder über Ingenieure ohne Grenzen insgesamt?
Wir sind ein eingetragener Verein seit 2003, also Ingenieure ohne Grenzen deutschlandweit. Wenn man spenden will, kann man das auf zwei Weisen tun. Entweder man spendet einfach nur Ingenieure ohne Grenzen. Diese Gelder kommen dann den bedürftigen Projekten hinzu, wo noch Lücken sind. Oder man spendet projektbezogen und dann in unserem Fall am besten für das Mosambik-Projekt.
Und habt ihr dann irgendwie auch noch Projektgelder, die dann von der EU oder sonst irgendwas kommen, oder macht ihr das dann komplett?
Momentan noch nicht. Also die Gruppe in Berlin, die Regionalgruppe in Berlin, die es schon einige Jahre gibt, die haben jetzt vom Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit 2 Jahre lang durch eine Ausschreibung Geld bekommen. Da sind wir leider noch nicht so weit, aber da hoffen wir, dass wir da auch rankommen. Also die hatten ein Zisternenbauprojekt, wo sie eben jeweils 12.000 Euro nochmal vom Bund bekommen hatten.
Also bei uns sind es im Moment noch weitestgehend Privatspender, Firmen oder auch Stiftungen.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an, und ich glaube auch, dass es heute bestimmt einige interessiert hat, da mitzumachen. Vielleicht sagt ihr nochmal, wie sie euch erreichen können.
Genau, also wenn man uns erreichen will, dann macht man es am besten über die Homepage oder natürlich über Google, www.ingenieure-ohne-grenzen.org, dann auf die Regionalgruppe Ulm klicken, und dort findet ihr die ganzen Kontaktdaten, Telefonnummer, E-Mail-Adressen, und dann meldet euch einfach, wann immer ihr wollt.
Und ich bleibe mir eigentlich nur, euch weiterhin so viel Erfolg zu wünschen, und vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen, vielen Dank, dass wir kommen durften.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Ciao, ciao.